Deutschlandfunk. Gesichter Europas.
It's a day I like. I don't like it too hot. I like it bright. I like it a little cloudy.
Es ist ein Tag, wie ich ihn mag. Nicht zu heiß, hell, mit ein paar Wolken, die der Wind davonträgt. Eine kleine Brise hält mich kühl.
And that helps cool me down and keep everything ticking over nicely. Well, we are on the beach, very sandy beach, between Borth and Anislas.
Wir sind an einem sehr sandigen Strand zwischen Borth und Anislas. Es ist Ebbe und dadurch können wir die Reste alter Baumstämme sehen.
What we call submerged forest.
Die Westküste von Wales. Anthony Morris, ein 75-jähriger Bewohner des Küstenortes Borth, steht vor dem, was er den versunkenen Wald nennt. Die Stümpfe sind vom salzigen Wasser des Atlantiks umspült, aber es ist klar zu erkennen, dass es vor langer Zeit mal Bäume gewesen sein müssen. Mehr als 5000 Jahre sind sie alt.
Submerged in one sense, in one important sense, means that it has been taken by the sea.
Versunken bedeutet, dass der Wald vom Meer überflutet wurde. Starke Naturkräfte haben ihn verschwinden lassen. Manche glauben, dass ein großer Sturm dabei eine entscheidende Rolle gespielt hat.
Well, it might have been a massive storm that was a major factor in destroying it. However it happened, it's like how you think that Borth is going to end.
Wie auch immer es gewesen ist, es erinnert einen daran, wie es einmal mit Borth enden könnte. Wird es ein plötzlicher Untergang sein oder ein langsamer Prozess, bis die Menschen wegziehen? Ich weiß es nicht. Aber wenn man hier steht, versteht man die Kraft und den Zyklus der Natur, das Kommen und Gehen.
The force of nature and to some extent its cyclic movement, how things come and go, come and go.
Borth, ein Ort mit 1500 Einwohnern. Anthony Morris lebt hier seit seiner Geburt. Das Dorf liegt direkt am Atlantik, ganz knapp über dem Meeresspiegel. Aber der soll bis Ende des Jahrhunderts in Wales um bis zu einen Meter steigen. Eine Folge des Klimawandels. Stürme werden in Zukunft häufiger und auch heftiger, sagen Wissenschaftler. Das bedeutet, Borth hat ein Problem. Werden später mal Menschen bei Ebbe an den Strand gehen, um die versunkenen Reste des Dorfes anzuschauen, so wie Anthony Morris heute die Baumstümpfe des alten Walds?
Wales unter Wasser, steigender Meeresspiegel und Küstenschutz. Gesichter Europas mit Reportagen von Philipp Lämmerich.
Der versunkene Wald von Borth und Anislas ist ein sagenumwobener Ort. Der Legende nach lag hier ein antikes Königreich, Cantagwailord. Anthony Morris, der hier aufgewachsen ist, kennt die Geschichte seit seiner Kindheit.
Der Legende nach war dort, wo heute das Meer ist, einst eine fruchtbare Ebene, die von vielen Menschen bewohnt war. Am äußersten westlichen Ende gab es Mauern und Tore, mit denen bei Überschwemmungen und Stürmen der Wasserfluss reguliert werden konnte, um das Meerwasser fernzuhalten.
There were gates that you could open or close to control the water flow, so rivers going out, stopping the big seas coming in.
Ein Mann namens Seithenyn war dafür verantwortlich, die Tore zur richtigen Zeit zu öffnen und zu schließen. Doch Seithenyn war ein Trinker, einer der drei unsterblichen Trunkenbolde Britanniens. Bei der Hochzeit der Königstochter nahm Seithenyn an einem großen, rauschenden Fest teil und betrank sich.
And on the night of the wedding, a massive storm blew up.
In der Nacht zog ein schwerer Sturm auf. Die Tore blieben offen und die Ebene Cantagwailord wurde überflutet. Alle ertranken, außer der Braut und dem Bräutigam, die entkommen konnten.
Everybody drowned, apart from the bride and groom of the wedding, who had escaped.
Wales hat 1200 Kilometer Küste. Und das Meer spielt eine zentrale Rolle in der walisischen Mythologie. Viele Menschen leben an der Küste und sind von klein auf mit Stürmen und Sturmfluten vertraut. Doch der Klimawandel verändert die Situation. Schon heute ist jedes achte Grundstück in Wales von Überschwemmungen bedroht. An manchen Orten wird deswegen stark in den Küstenschutz investiert. Andernorts sind die Kosten für immer höhere Deiche und immer massivere Wellenbrecher in Zukunft nicht mehr tragbar. Dort diskutieren die Menschen über Rückbau. An der Küste von Fairbourne ist gerade Ebbe. Das Wasser hat sich weit zurückgezogen und einen langen und auch sehr breiten Sandstrand zum Vorschein gebracht. Im Sand spielen die Kinder, Erwachsene gehen joggen oder mit Bodyboards ins Wasser. Auf der anderen Seite des Deiches grasen Schafe. Weiter im Hinterland beginnt der Snowdonia Nationalpark.
My name is Angela Thomas and I've lived in Fairbourne since 2013.
Ich bin mit Angela Thomas verabredet. Sie ist Gemeindesekretärin in Fairbourne. Angela hat mich auf eine Tour durch das 800-Seelendorf eingeladen. Weil sie Hüftprobleme hat, will sie lieber mit dem Auto fahren. Fairbourne ist zwar klein, eine Ansammlung meist einstöckiger Einfamilienhäuser, liegt aber in der weitläufigen Mündung des Flusses Mardak. Von einem Ende der Bucht bis zum anderen sind es ein paar Kilometer. Als wir im Auto sitzen, kommt Angela sofort zum Thema.
Ich möchte noch einmal betonen, dass dies keine Geschichte des Untergangs ist, sondern die Geschichte einer kompletten Kehrtwende. Die geplante Stilllegung von Fairbourne im Jahr 2054 wurde kassiert. Es hätte sowieso nie darüber gesprochen oder geschrieben werden dürfen, denn es wurde nie von einem Kabinettsmitglied der Regionalregierung genehmigt. In Wirklichkeit war es ein böses Gerücht, das uns 10 Jahre lang das Leben zur Hölle gemacht hat.
Angela ist sichtlich aufgebracht. Das war sie auch in unseren Vorgesprächen schon. Es brauchte mehrere Anläufe, bis sie überhaupt bereit war, mit mir zu sprechen. Aber der Reihe nach. Vor gut 10 Jahren kündigte die Regionalregierung der Gwynedd Council an, dass der Ort Fairbourne bis 2054 aufgegeben werden müsse. Der Grund? Die Bedrohung durch den steigenden Meeresspiegel. Zukünftig, so hieß es, stünden die Kosten für besseren Hochwasserschutz in keinem Verhältnis zum Nutzen. Für viele Einwohnerinnen und Einwohner kam diese Ankündigung aus dem Nichts.
Die Auswirkungen auf das Leben der Menschen sind unermesslich. Einige sind ernsthaft krank geworden. Und ich glaube, man kann sagen, dass sogar einige darüber gestorben sind, mit dieser Angst im Kopf und ohne zu wissen, dass sich das alles wieder auflösen würde.
Grundlage des Plans der Regionalregierung war ein Strategiepapier zum Küstenschutz, der Shoreline Management Plan. Er sieht 3 mögliche Wege vor, um auf die Herausforderungen des Meeresspiegelanstiegs zu reagieren. Schutz der Küste mit dem Bau verbesserter Anlagen, kontrollierter Rückzug und kein Eingriff. Für Fairbourne war der kontrollierte Rückzug vorgesehen. Rund 400 Grundstücke wären davon betroffen gewesen. Doch die Bewohner von Fairbourne wollten sich nicht mit ihrem Schicksal abfinden. Sie organisierten Protest und zweifelten die wissenschaftliche Datengrundlage an. Sie argumentierten, alternative Schutzmaßnahmen seien eben doch möglich und sogar kostengünstiger als der Rückbau des Dorfes. Wir sind mittlerweile am nördlichen Ende von Fairbourne angekommen.
Wir sind hier an der Mündung des Mardak. Auf der anderen Seite der Mündung liegt Barmouth.
And over the estuary you've got Barmouth.
Das Städtchen Barmouth sei regelmäßig von Überschwemmungen betroffen, meint Angela. Anders als Fairbourne, wo es seit den 1920er Jahren keinen solchen Fall mehr gegeben habe.
Wir haben diese ganze Aufregung um Fairbourne nie ganz verstanden. Aber klar, Fairbourne ist klein und kompakt, besteht im Prinzip aus 1,5 Straßen. Es wäre ein leichtes Ziel gewesen. Barmouth hingegen ist, wie man sieht, viel größer und weitläufiger. Es wäre viel komplizierter, Barmouth aufzugeben als Fairbourne.
It would be a different kettle of fish to decommission Barmouth and decommission Fairbourne.
Blendet man die emotional geführte Debatte einmal aus, liegt Fairbourne in einem einzigartigen Panorama. Weite, Meer und Berge, Wales wie im Reiseführer. Aber die Diskussion ausblenden, das gelingt Angela schon seit Jahren nicht mehr. Wir fahren mit dem Auto wieder zurück.
Nobody's denying that we've got climate change and sea level rise.
Niemand bestreitet den Klimawandel und den Anstieg des Meeresspiegels, aber ein Ereignis, das nur einmal in 100 oder 200 Jahren eintritt, kann man doch nicht vorhersagen, oder?
You can't predict a one in a 100 year or a one in a 200 year event, can you?
Worauf Angela anspielt, ist die Angst vor dem großen Sturm. Einer, der das Dorf zerstören könnte, das schon heute auf der Höhe des Meeresspiegels liegt und das durch einen mächtigen, jahrzehntealten Deich geschützt ist. Wie wahrscheinlich ist dieser Sturm? Was lässt sich tun, um das Dorf zu schützen? Wie hoch dürfen Investitionen in den Küstenschutz sein? Was ist gerechtfertigt? Was ist unwirtschaftlich?
We had a report written for us by Dr. Graham Hall, who lives in Dolgellau. He did an extensive report.
Angela Thomas und die anderen Bewohner von Fairbourne wollten sich mit der offiziellen Sicht der Dinge nicht zufrieden geben. Sie beauftragten einen, wie sie es sahen, alternativen Wissenschaftler, der in der Region lebt. Sein Ergebnis? Bis zum Jahr 2100 bestehe keine Gefahr für Fairbourne. Man müsse lediglich den existierenden Deich etwas erhöhen. Ein Peer-Review-Verfahren, in dem die Studie von unabhängigen Fachkollegen geprüft wurde, wies auf erhebliche Schwächen dieser Studie hin. Der Verfasser, Graham Hall, gehört keinem relevanten Forschungsinstitut an. Tatsächlich hatte der Protest der Anwohner Erfolg. Mittlerweile hat die Regionalregierung öffentlich klargestellt, dass es aktuell keine Pläne mehr zur Stilllegung von Fairbourne gibt. Stattdessen wird in einem eigens dafür geschaffenen Gremium weiter diskutiert. Fairbourne Moving Forward. Fairbourne geht voran. Der Name des Gremiums klingt nach Zukunft, nicht nach Abschied.
Wir wollen einfach unser Leben leben, unsere Rechnungen bezahlen, eine funktionierende Müllabfuhr einkaufen und zum Zahnarzt gehen. Wir wollen ein normales Leben führen.
Einer, der die Kritik der Bewohner von Fairbourne abbekam, ist Jeremy Parr. Er leitet den Bereich Hochwasserschutz und Risikomanagement bei Natural Resources Wales, der führenden Umweltbehörde des Landes mit Sitz in der walisischen Hauptstadt Cardiff.
So broadly around the coast, it's saying we can expect a meter of sea level rise.
Bis zum Ende dieses Jahrhunderts erwarten wir an der walisischen Küste einen Anstieg des Meeresspiegels um etwa einen Meter. Dieser Anstieg entspricht dem normalen Wasserstand bei Flut. Wind und Wellen können diesen Effekt noch verstärken. Bei Sturmfluten kann der Meeresspiegel nochmal um einen bis eineinhalb Meter ansteigen. Meeresspiegelanstieg, Sturmfluten und Wind ergeben also eine gefährliche Mischung, die das Hochwasserrisiko deutlich erhöht.
Für Jeremy Parr ist es zwingend, den Hochwasserschutz auf wissenschaftlicher Grundlage zu planen. Statt einfach immer höhere Schutzanlagen zu bauen, müsse man nachhaltige Anpassungsstrategien entwickeln, die auch auf lange Sicht funktionieren.
By adaptation, I mean, first of all, a degree of acceptance that this is not NRW is creating these conditions, this is nature, this is climate change.
Zuerst geht es darum, zu akzeptieren, dass meine Behörde diese Bedingungen nicht geschaffen hat. Das ist die Natur, das ist der Klimawandel. Und ja, wir müssen Maßnahmen ergreifen, um unsere Emissionen zu reduzieren und das Schlimmste zu verhindern. Aber der Klimawandel ist bereits im Gange und nicht mehr aufzuhalten. Deshalb müssen wir uns anpassen. Das bedeutet, dass wir uns unsere Küsten genau anschauen, die gefährdeten Stellen identifizieren und darüber sprechen müssen, wie wir mit diesen Risiken umgehen.
Natürlich hat Parr bei solchen Überlegungen das Beispiel Fairbourne im Kopf. Aber eben nicht nur. Es sei wichtig, dass die Bewohner von Fairbourne nicht das Gefühl bekämen, sie seien die Einzigen, nur weil sie so sehr in das Licht der Öffentlichkeit geraten sind. Auch an anderen Orten, ist Parr sicher, müsse über Rückzug nachgedacht werden. Am Ende gehe es um ganz reale Gefahren.
Im Fall von Fairbourne und der Art von Überschwemmungen, die dort möglich sind, könnte es sehr plötzlich kommen und dann katastrophal werden. Es könnte das ganze Dorf auf einmal treffen. Ich denke, wir müssen ehrlich zueinander sein und diese Dinge offen ansprechen, anstatt sie zu ignorieren. Das wäre viel schlimmer, sonst passiert eines Tages wirklich eine Katastrophe.
Was also tun? Parr setzt sich für natürlichen Hochwasserschutz ein, als Ergänzung zu technischen Mitteln. Moore, Marschland, Renaturierung von Flüssen. Fairbourne wäre damit zwar nicht geholfen, anderen Orten aber möglicherweise schon, meint Parr.
Not one of these things on its own will address the problem necessarily. You know, we need to be thinking about all of these things.
Keiner dieser Ansätze allein wird das Problem lösen. Wir müssen das große Ganze betrachten, wie wir unsere Küste verwalten, wo wir bauen, Menschen ansiedeln und welche Flächennutzung sinnvoll ist. Eine ganzheitliche Raumplanung ist entscheidend. Gleichzeitig können wir nicht jede Überschwemmung verhindern. Es geht also um zwei Fragen. Was ist machbar und was können wir uns leisten?
Zurück in Fairbourne. Touristisch bekannt ist der Ort vor allem durch seine Schmalspureisenbahn, die im 20-Minuten-Takt die Bucht durchquert. Auf dem öffentlichen Sportplatz spielen ein paar Kinder Basketball. Ansonsten ist nicht viel los. Ein Viertel der Gebäude sind mittlerweile Ferien- und Wochenendhäuser. Vor dem Gemeindezentrum steht eine Schautafel mit Aushängen. Gymnastikklasse jeden Montag um 18 Uhr, Bingo am Mittwochmorgen, Tischtennis am Nachmittag. Einmal im Monat ist Quiznacht. Getränke müssen selbst mitgebracht werden. Ich gehe mit Angela Thomas, der Gemeindevertreterin von Fairbourne, im einzigen Hotel des Örtchens einen Kaffee trinken. Sie berichtet noch einmal von den Sorgen, die die Bewohner in den letzten Jahren umgetrieben haben. Lohnt es sich noch, das Haus zu renovieren? Wohin soll ich ziehen, wenn ich keine Rücklagen habe? Was wird aus meinen Kindern, aus der Gemeinschaft? Angela ist noch immer sauer über die Art und Weise, wie über ihr Dorf in der ganzen Welt berichtet wurde. Eine Doom and Gloom Story, ein faszinierendes Untergangsszenario. Ich frage Angela, ob es nicht naheliegend sei, dass es irgendeinen Küstenort in Europa eben zuerst treffe.
No, I would not expect that to happen. I would expect that this country, which is what, the sixth or the seventh richest in the world, we are told, would invest in coastal defenses and look after its land.
Nein, ich erwarte so etwas nicht. Ich erwarte, dass dieses Land, eines der reichsten der Welt, in den Küstenschutz investiert. Im schlimmsten Fall wird Großbritannien ein schmaler Streifen ohne Ost-, West-, Nord- oder Südküste sein. Man müsste anfangen, wie die Niederlande zu denken und Wege finden, aber das tut niemand. Stattdessen scheinen sie bereit zu sein, das Land aufzugeben und die Menschen ins Landesinnere, in Hochhäuser umzusiedeln.
To give up the land and shift people from the coast inland and stick them in high-rise flats.
Oh,
Fairbourne wird nicht das letzte Dorf in Wales sein, in dem wegen des Meeresspiegelanstiegs über die Zukunft diskutiert wird. Was lässt sich aus dem Fall Fairbourne lernen? Das wollte ein Forscherteam um den Rechtswissenschaftler Chris Hilson von der Universität Reading herausfinden.
It was told, well, this is what the data shows, sea level rise is happening. This leads to this consequence, you know, we are going to have to decommission the village and the village will have to move because it won't be viable. And the community obviously took that rather badly.
Es wurde gesagt, die Daten zeigen, dass der Meeresspiegel steigt. Das hat die und die Folgen. Wir müssen das Dorf aufgeben und die Bewohner müssen wegziehen, weil es nicht mehr tragbar ist. Die Gemeinde hat das natürlich nicht gut aufgenommen. Ja, sie waren unzufrieden mit der Art und Weise, wie diese Entscheidungen getroffen und kommuniziert wurden. Aber vor allem waren sie mit der Entscheidung als solcher grundsätzlich nicht einverstanden. Denn das würde das Ende ihrer Dorfgemeinschaft und eine Zwangsumsiedlung bedeuten.
Die Menschen in Fairbourne leugnen den Klimawandel nicht, meint Hilson. Stattdessen würden die Folgen für das eigene Leben einfach ausgeblendet. Den nackten wissenschaftlichen Zahlen stellen sie ein positives Bild von der eigenen Zukunft im Dorf gegenüber. Alltag, Familie, gemeinschaftliche Aktivitäten. Um die eigene Sicht zu stützen, beauftragten sie einen in ihren Augen alternativen Wissenschaftler.
There's something in social science which is emphasized as a sort of deficit theory of knowledge.
In den Sozialwissenschaften gibt es die sogenannte Defizittheorie, die besagt, dass Menschen etwas verstehen, wenn man es ihnen nur ausreichend erklärt. Aber besonders in Zeiten moderner und sozialer Medien, wo viele in ihren eigenen Denkwelten leben, funktioniert das oft nicht so. Selbst wenn man die Wissenschaft ausführlich erklärt, bedeutet das nicht, dass Menschen mit einer anderen Weltanschauung oder anderen Interessen ihre Meinung ändern und sagen, das ist offensichtlich, ich stimme zu.
Wie also mit dieser Herausforderung umgehen? Wie schafft man Zustimmung und Akzeptanz für die Anpassung an den Klimawandel?
Everyone says we have to plan because climate change and sea level rise and things, you know, other climate harms are happening and we have to plan ahead. But maybe you can plan and make decisions too early as well.
Alle sagen, wir müssen wegen des Klimawandels und des steigenden Meeresspiegels vorausplanen. Aber man kann Entscheidungen auch zu früh treffen, besonders wenn sie große Auswirkungen auf Gemeinschaften haben. Es könnte sinnvoller sein, Dinge zunächst offen zu lassen und abzuwarten, wie sich die Situation entwickelt. Wenn die Überschwemmungen wirklich zunehmen und der Meeresspiegel wirklich ansteigt, könnte man später, vielleicht 2030 oder 2040, klarere Entscheidungen treffen. Die Tatsache, dass die Ankündigung, das Dorf aufzugeben, so früh getroffen wurde, hatte erhebliche materielle und psychologische Folgen, die vielleicht vermeidbar gewesen wären.
Als Jurist beschäftigt sich Hilson weniger mit Klimamodellen als mit der sozialen Machbarkeit von Klimaschutzmaßnahmen. Aus dieser Perspektive mag es wenig sinnvoll erscheinen, schon heute über den Rückbau eines Dorfes zu diskutieren, wenn der erst 2054 erfolgen soll. Andererseits, der große Sturm kann jederzeit kommen. Darauf weisen Experten immer wieder hin. Eine Stunde südlich von Fairbourne liegt Aberystwyth, ein lebendiges Studentenstädtchen. 12.000 Menschen leben hier, aber während des Semesters, wenn die Studenten da sind, sind es bis zu 20.000. Überall gibt es Cafés, Bars und Restaurants. Auch Aberystwyth liegt direkt an der Küste. Die Promenade mit ihren viktorianischen Gebäuden zieht sich über 2 Kilometer am Meer entlang. Schon bei einer regulären Flut schrumpft der Steinstrand auf wenige Meter. Die Prom, wie die Promenade von den Anwohnern genannt wird, hat schon einige Hochwasser mitgemacht. Heute leuchtet das Meer türkis und plätschert sanft vor sich hin.
My name is Alan Williams. I'm County Councillor here in Aberystwyth and I'm the Deputy Leader of Ceredigion County Council.
Ich bin mit Alan Williams verabredet. Er sitzt für die walisischen Sozialdemokraten im Stadtrat von Aberystwyth und ist stellvertretender Vorsitzender im Regionalparlament. Politisch engagiert sich Alan seit den 1990er Jahren. Die Sorge um den Klimawandel treibt ihn schon genauso lange um.
We've had quite serious storms here.
Wir hatten hier ziemlich heftige Stürme. Zwei im Jahr 2014, dann 2017 und 2021. Sonst gab es alle 100 Jahre einen heftigen Sturm, aber heute erleben wir so etwas alle paar Jahre. Die Strandpromenade sah danach aus wie ein Trümmerfeld. Schwere Steine wurden aus dem Meer gerissen und über die Promenade geschleudert. Einmal mussten die Häuser evakuiert werden, in denen viele Studenten wohnen. Die Polizei sperrte die ganze Straße ab, weil es zu gefährlich war, sich der Promenade zu nähern. Das Meer tobte.
Unterhalb des Bandstand, ein Pavillon, in dem mehrmals pro Woche kostenlos Live-Musik gespielt wird, zeigt Alan auf nach innen gewölbte Betonwände, die die Wellen abwehren sollen. Die Idee: Die Kraft der Welle soll durch die Wölbung umgekehrt und wieder zurück ins Meer geleitet werden. Ziemlich effektiv, meint Alan, aber nur ein Anfang.
If we walk towards here, towards Terrace Road here. So this is the most vulnerable bit of the promenade.
Wenn wir in Richtung Terrace Road gehen, kommen wir zu dem Teil der Promenade, der am meisten gefährdet ist. Man sieht, die Brandung hat bis zu dieser Höhe Sand und Steine aufgehäuft. Das hat den Effekt einer Rampe. Das Wasser kann direkt auf die Promenade fließen. Die Terrace Road führt direkt ins Stadtzentrum. Hier ist der höchste Punkt, dann fällt sie sanft in Richtung Bahnhof ab. Bislang lief das Wasser noch nie bis zum Bahnhof, aber es ist schon ziemlich weit die Straße hinuntergeflossen. Bei einem stärkeren Sturm könnte das Wasser leicht bis ins Zentrum, zum Bahnhof vordringen und von dort weiterfließen. Bei einem weiteren Anstieg des Meeresspiegels ist es vorstellbar, dass bei einem schweren Sturm in Zukunft die gesamte Innenstadt bedroht sein könnte.
So it could, you could imagine in years to come, with sea levels continuing to rise, that the whole center of town could end up being threatened by a really serious storm event.
Was dagegen getan werden kann, wird aktuell diskutiert. Das Geld dafür kommt von der walisischen Nationalregierung. Umsetzen muss es die Regionalverwaltung. Die billigste Lösung? Eine Schutzmauer. Die würde aber nicht besonders lange halten, meint Alan Williams. Vor allem wäre sie kein schöner Anblick, sagt er, und deutet auf die schmucke Promenade, die Touristen, die hier entlang schlendern. Tourismus ist ein wichtiger Geschäftszweig, der mitgedacht werden muss. Deshalb will der Stadtrat lieber ein Offshore-Küstenschutzsystem, das länger hält und sich langfristig auszahlt.
It's an engineering question, it's a hydrology question and also it's a financial question.
Für Alan Williams ist Küstenschutz in erster Linie eine ingenieurtechnische Fachfrage und eine finanzielle Herausforderung. Lösbar sei sie aber allemal, meint er. Und der Rückhalt unter den Bewohnern für solche Maßnahmen ist groß.
Everyone's aware of it. Everyone's seen the storms that we've had over the last few years. So everyone's very much aware.
Eine halbe Stunde weiter südlich liegt Aberaeron, eine schmucke Kleinstadt, die hauptsächlich vom Tourismus lebt. Momentan wird hier eifrig gebaut. Denn das, wovon Stadtrat Alan Williams für Aberystwyth träumt, wird hier schon Wirklichkeit. Im ganzen Stadtgebiet sind große Bagger am Werk und bauen eine neue Meeresschutzanlage. 100 Jahre soll sie halten und die Stadt vor Überflutungen bewahren. Am Zaun der Baustelle kommt ein junger Mann in Bauhelm und orangener Weste auf mich zu. Er heißt Michael.
I'm beach manager.
Ich bin der Strandmanager. Zu meinem Job gehört es, die Maschinen hier im Blick zu behalten und auch einen Blick auf die Tiere zu haben. Ich passe auch auf, dass niemand unbefugt den Strand betritt und schaue nach Seehunden, Delfinen und Fischottern.
Michael arbeitet seit 6 Monaten hier in dem Megaprojekt. Im Prinzip ist die ganze Stadt eine Baustelle. Bauzeit insgesamt mindestens 18 Monate. Bei Ebbe werden riesige Felsbrocken, jeder zwischen 6 und 9 Tonnen schwer und eigens aus Norwegen importiert, aufeinander gestapelt und ineinander verkeilt.
Wir haben bislang rund 140.000 Tonnen norwegischen Granit von einem riesigen Transportschiff entladen, das dort draußen geankert hat. Natürlich sind wir hier von den Gezeiten abhängig. Ein kleineres Transportschiff holt etwa 2000 Tonnen pro Fahrt, muss bei Flut einlaufen und lädt seine Fracht dann ab. Dann bleibt es am Strand liegen, um bei der nächsten Flut wieder rauszufahren.
Ein paar hundert Meter weiter am Bauzaun entlang liegt das Verwaltungsgebäude des Ceredigion County, der Regionalregierung. Ich bin verabredet mit Annette Burkett, die hier im County für den Meeresschutz zuständig ist. Sie kommt ursprünglich aus Brandenburg.
Alles, was mit Überflutung, Überschwemmungen, Küstenschutz, Klimawandel, Meeresspiegel, Anstieg zu tun hat, das liegt alles auf meinem Tisch.
Annette kam vor 20 Jahren als Ingenieurin hierher. Seitdem hat der Klimawandel immer mehr an Bedeutung gewonnen. Er ist Annettes Kernaufgabe geworden. Die Riesenbaustelle von Aberaeron ist ihr Projekt. Sie zeigt auf den Teil der Baustelle, der uns am nächsten liegt.
Das ist ein sogenannter Breakwater. Das ist wie ein V, sodass, wenn die Wellen ankommen, die werden dann gebrochen. Breakwater.
Früher bestand der Küstenschutz aus Buhnen. In den Boden gerammte Pfähle, meist aus Tropenholz. Diese Zeiten sind vorbei, erzählt Annette. Die Felsbrocken, die sie bei früheren Bauprojekten aus Wales herbeigeschafft hatten, haben sich als nicht massiv genug herausgestellt. Und der Transport über die kleinen Küstenstraßen war schwierig. Deshalb musste jetzt Granit aus Norwegen her. Wie viele Orte an der Küste von Wales liegt Aberaeron an einer Flussmündung. Das macht die kleine Stadt angreifbar. Bei Sturm drückt es Meerwasser in die Mündung. Und das Fluss- und Regenwasser, das aus den Bergen herabläuft, staut sich.
Was ist denn im Endeffekt die größere Gefahr für die Stadt? Ist es die Küste oder ist es der Fluss?
Es ist beides, weil wenn wir mehr Regen haben, Ceredigion oder auch Wales ist ja auch sehr bergig. Und wenn oben im Gebirge der Regen fällt, der läuft natürlich lang runter und endet ab in den Flüssen. Und dann gehen die Flüsse hoch und münden dann in die See. Und wenn dann noch der Meeresspiegel steigt, hat ja der Fluss auch keine Chance mehr rauszuholen, weil das andere Wasser von der anderen Seite auch drückt. Das ist so eine Mixture. Deshalb ist ja auch mein Job Coast and Rivers, also Küste und Flüsse. Du musst wirklich beides sehen. Und für Hafenstädte wie Aberaeron ist das ein riesiger Risk. Du kannst sagen, das untere Teil, das wäre alles weg. Das wäre alles unter Wasser.
Ist die neue Anlage in Aberaeron erstmal fertig, soll sie Annettes Berechnungen zufolge 100 Jahre halten. Aber sie sagt, irgendwann ist ein Ende der Fahnenstange erreicht.
Wir können nicht immer weiter mehr und mehr Betonwände bauen, um die See draußen zu halten, weil der Druck viel zu groß wird mit dem Meeresspiegelanstieg. Das rechnet sich ja dann wirtschaftlich auch nicht mehr. Wenn man überlegt, wie viele Millionen Pfund welch Government uns gibt, dass wir solche Projekte hier unternehmen können, muss ja alles bezahlt werden.
Annette sagt das nicht mit Blick auf Aberaeron, sondern mit Blick auf ein Dorf in ihrer Region, Borth. Der Ort, an dem der Legende nach das alte Königreich unterging.
Borth ist das nächste Fairborn. Und das sage ich den Leuten jetzt schon. Ihr seid das nächste Fairborn. Ihr müsst euch darauf vorbereiten, höher zu ziehen. Lower Borth will be gone in 100 years.
a capella there, my guide, to wear bard. To my baby at least a shy, a torri ar hir dyn haf. To my baby, me nain
My name is Anthony Morris. I was born and brought up here.
Mein Name ist Anthony Morris. Ich bin hier geboren und aufgewachsen. Und mein Vater, seine Eltern und deren Eltern stammen alle aus diesem Dorf.
And my father and his parents and their parents were all from this village as well.
Ich bin wieder am Strand von Borth, der Ort, der das nächste Fairbourne sein könnte. Die Brandung ist 20 Meter entfernt. Die Wellen brechen auf Kies, der hier überall ausgebracht wurde. Anthony Morris, 75 Jahre alt, ist ein freundlicher Mann. Mit seinem Hut, seinen weißen Haaren und seinem Halstuch sieht er ein bisschen so aus wie ein in die Jahre gekommener Seefahrer.
The village itself, well, it's just a struggle of a line of houses.
Das Dorf selbst ist eine schmale Häuserzeile an der Grenze zwischen Land und Meer. Vom Wetter gezeichnet, ständig renovierungsbedürftig und ohne viel Farbe. Aber gerade diese Unmittelbarkeit macht einem bewusst, wo man lebt. Am Rand, direkt am Meer.
Which makes you realize exactly where it is that you live, on the margins, on the edge of the sea.
Anthony hat sein ganzes Leben hier verbracht. Von ein paar Jahren Studium und Arbeit in England einmal abgesehen. Er habe nie woanders leben wollen, erzählt er. Wir gehen nach drinnen, in Anthonys Haus, das in der ersten Reihe direkt am Strand liegt. Es ist etwas in die Jahre gekommen, aber gemütlich und mit einem fantastischen Ausblick auf den Atlantik. Im Wohnzimmer hat Anthony Fotos ausgebreitet, historische Ansichten von Borth, die er sammelt.
Because I was born on this side of the road, and we're special people on this side.
Ich bin auf dieser Seite der Straße geboren. Auf dieser Seite hier sind wir etwas speziell. Im Prinzip besteht Borth aus drei Dörfern. Wir direkt am Meer, die auf der anderen Seite der Straße und dann die auf dem Hügel oben. Hier ist ein altes Foto vom Anfang des 20. Jahrhunderts, auf dem kein Kies zu sehen ist. Damals standen die Häuser direkt auf dem Sand. Mein Haus ist dieses hier.
And the houses just step with their own structures down onto the sand. And my house is this one.
Die erste Häuserreihe, die dem Meer direkt ausgesetzt ist, hat in Borth einen eigenen Namen. Millionaire's Row, die Straße der Millionäre. Sicherlich ein Euphemismus, denn der Blick auf das Meer ist zwar atemberaubend, aber die Bewohner waren schon immer der Kraft der Natur ausgesetzt.
Debris on the road.
Hier liegen Trümmer auf der Straße.
And that's myself and my partner Linda. Where we just happened to be drinking in a nonchalant way, drinking a cup of coffee at a high tide.
Und das sind meine Frau Linda und ich, wie wir ganz entspannt bei Flut einen Kaffee trinken. Das ist keine Sturmflut, denn dann würden wir hier nicht stehen und Kaffee trinken. Das wäre viel dramatischer.
It would be much, much more dramatic.
Die älteren Bewohner von Borth können sich an viele Stürme und Überschwemmungen erinnern, erzählt Anthony. Lange gab es die Tradition, Erlebnisse mit den Naturgewalten mündlich weiterzugeben. Anthonys Generation ist damit groß geworden. Die Gefahr, die vom Meer ausgeht, sie war immer Teil des Lebens.
Growing up as a child, I was never afraid when we had a storm, a high tide, because we always sort of knew.
Als Kind hatte ich nie Angst vor Sturm oder Flut. Irgendwie wussten wir immer, dass wir davonkommen würden. Schließlich stand das Dorf ja auch nach all den früheren Stürmen noch.
Because the community was still here, the buildings were still here, the people were still here. As kids, it was brilliant. In a real excitement, getting soaking wet on high tides, you know, going home and having a clip around the ear because you're wet and all the rest of it.
Als Kind war es fantastisch, sehr aufregend. Bei Flut wurden wir triefend nass und bekamen manchmal Ärger, aber das gehörte einfach dazu.
You knew when to stop, if you like.
Doch es gab einen Sturm. Da wusste Anthony sofort, dass er anders war.
There was one severe storm in 1976 where You didn't know when that was going to stop.
In jener Nacht 1976 dachte ich, ich weiß nicht, ob ich das überlebe. Es war nicht wie bei den Kindern, die vor den großen Wellen davonlaufen. Es war ernst. Die Heftigkeit der Flut überraschte uns. Wir wussten aus den Gezeitentabellen, dass es eine ziemlich große Flut geben würde. Aber die Kraft des Windes hat alles aufgepeitscht.
There was that element of real danger, not of children, you know, running away from the big waves. This was serious.
Es war der 2. Januar 1976. Das ganze Dorf war noch weihnachtlich geschmückt. Überall blinkte und leuchtete es.
I looked out and I saw the crest of a wave breaking and I was looking up at it and I was on the top floor of the house.
Ich schaute nach draußen und sah die Welle brechen. Vom oberen Stockwerk des Hauses musste ich nach oben schauen, um den Kamm der Welle zu sehen. In dem Moment dachte ich, das geht nicht gut aus. Ich drehte mich um, nahm die Hände hinter den Kopf und es gab ein heftiges Krachen. Und dann saßen wir plötzlich in völliger Dunkelheit. Das ganze Dorf war ohne Strom.
And then we were in the pitch dark. Most of the village was in the pitch dark. I think it's fair to say that we were in a state of shock. The whole community was in a state of shock.
Die ganze Gemeinde stand unter Schock. Es war der schlimmste Sturm, den die meisten Menschen je erlebt hatten. Einige von uns gingen ins Friendship Inn, einen Pub auf der anderen Straßenseite. Niemand sagte etwas. Nach und nach kamen Leute herein, setzten sich und schwiegen.
People came in ones and twos and we just sat down for a while and nobody spoke.
Solche Ereignisse gehören in Borth schon immer zum Leben dazu, erzählt Morris. Auch der Versuch, dem Meer zu trotzen, seine Kraft durch Schutzanlagen zu bremsen, war schon immer ein Teil des Gemeindelebens. Eine neue Anlage aber hat das Leben in der Gemeinde grundlegend verändert. 2010 wurde sie gebaut, für 18 Millionen Pfund, damals noch unterstützt von der EU. Seitdem hat die Bedrohung deutlich abgenommen.
We now find ourselves in the position of being certainly the safest in my lifetime, probably the safest in the whole history of this community.
Wir sind heute besser geschützt als jemals zuvor. Wir sind so sicher wie noch nie in meinem Leben. Wahrscheinlich sogar so sicher wie noch nie in der gesamten 300-jährigen Geschichte dieses Ortes. Das ist eigentlich ironisch, angesichts des Meeresspiegelanstiegs, mit dem wir zu rechnen haben.
Es ist ein Scheinfrieden. Denn mit steigendem Meeresspiegel und häufigeren Stürmen wird es immer schwieriger, Borth aufrechtzuerhalten. Das zeigen Modellrechnungen ganz eindeutig. Die Millionaire's Row ist dem Untergang geweiht. Das weiß auch Anthony Morris.
If things carry on the way they are, this community will have to individually and collectively rethink itself.
Wir werden uns neu orientieren müssen. Das ist der Punkt, an dem wir momentan stehen.
That's where we find ourselves now.
Bei meinen Recherchen über Borth stoße ich auf Alan Hubbard. Er ist ein renommierter Gletscherforscher, der ursprünglich aus dem kleinen Dorf stammt, mittlerweile in Finnland lebt und durch seine Forschungen am grönländischen Eisschild bekannt geworden ist. Hubbard erforscht den Rückgang des arktischen Eises. Also genau das Phänomen, das maßgeblich zur Bedrohung seines Heimatdorfes durch den steigenden Meeresspiegel mit beiträgt. Wenige Tage zuvor ist er von seiner jüngsten Expedition zurückgekehrt.
In meiner Kindheit hatte ich völlige Freiheit. Jetzt, mit eigenen Kindern, merke ich, was für ein Luxus das war. Es gab keine Bedrohungen, nichts, was einem Angst gemacht hätte. Mit 4 oder 5 bekam ich ein Fahrrad und war oft tagelang unterwegs. Manchmal schwänzte ich die Schule, packte ein Zelt und einen Schlafsack und verschwand. Meine Mutter sorgte sich wohl nach 1, 2 Tagen, aber ich liebte diese Freiheit. Sie war ein wichtiger Teil meines Erwachsenwerdens.
I had this lovely wanderlust and freedom to roam, which you realize is such a big part of your growing up.
In Alans Kindheit gehörten Stürme und Überschwemmungen dazu.
In the 70s there was a series of very
Besonders erinnert er sich an einen Sturm in den 70ern, als er 4 oder 5 Jahre alt war. Eine Welle brach durch das obere Stockwerk des Hauses, in dem er lebte, und hinterließ einen Trümmerhaufen. Alans Familie flüchtete ins Haus der Großmutter, ein paar hundert Meter weiter. Von dessen Balkon blickten sie auf die Hauptstraße des Dorfes. Ein reißender Fluss, mittendrin Alans Spielsachen.
Solche Erlebnisse lassen die Folgen dessen, was wir im grönländischen Eisschild untersuchen, vielleicht ein bisschen greifbarer werden. Die Geschwindigkeit, mit der sich der grönländische Eisschild verändert, beunruhigt mich jedes Jahr aufs Neue. Ich fürchte, wir haben keinen blassen Schimmer, welche Folgen das global gesehen haben wird.
Auch wenn sein eigenes Heimatdorf vom Meeresspiegelanstieg bedroht ist, mehrmals in unserem Gespräch betont Alan, wie wichtig es ist, den Klimawandel global zu betrachten. Während sich ein wohlhabendes Land wie Wales teuren Küstenschutz und ausführliche Debatten darüber leisten könne, sei die Lage in vielen anderen Regionen der Welt weitaus schlimmer.
Viele Länder im Südpazifik sind buchstäblich wie Kaninchen im Scheinwerferlicht. Der Sturm kommt auf sie zu, und dass er kommen wird, daran gibt es keinen Zweifel. Und dann wird es diese Länder nicht mehr geben. Den Rest der Welt interessiert das aber entweder nicht oder er steckt den Kopf in den Sand.
In seinem Heimatdorf Borth schaut Alan Hubbard regelmäßig vorbei. Seine Eltern leben dort noch immer. Und vielleicht wird auch Alan eines Tages dorthin zurückkehren.
Ich denke, ultimately I'd like to live.
Wenn meine Karriere vorbei ist, gibt es nichts, was ich lieber möchte, als wieder in Borth zu leben. Warum auch nicht? Ich hatte dort eine so wundervolle Kindheit.
Ein paar hundert Meter vom Ortskern von Borth entfernt liegt der Borth Golf Club. Er wurde 1884 gegründet und ist damit der älteste Golfplatz in Wales. Mitten in einer Dünenlandschaft und direkt hinter dem Deich. Brian Middleton ist schon lange im Club aktiv, war früher einmal der Vorsitzende.
On this part of the coast in Wales, there are so many good golf courses, but we are a traditional, what they call a links course.
Es gibt viele gute Golfplätze an der walisischen Küste, aber unser Platz ist etwas ganz Besonderes. Er verläuft fast vollständig entlang der Küste und unterscheidet sich damit deutlich von den Plätzen im Landesinneren. Die größte Herausforderung ist der Wind. Man muss anders spielen, den Ball flacher halten, damit er nicht zu sehr vom Wind abgelenkt wird.
It's a big challenge to the golfers. You have to play the course differently. Keep the ball low, so it's not affected by the wind so much.
Gemeinsam laufen wir über die saftig grünen Wiesen des Golfclubs. Das Panorama, das sich uns hier bietet, ist beeindruckend. Vor uns eine weite Bucht, die Mündung des Flusses Dyfi. Landeinwärts erstreckt sich Marschland, das allmählich in die walisische Hügellandschaft übergeht.
Die Sonnenuntergänge, die man hier an der Westküste sieht, gehören zu den schönsten, die man erleben kann. Es ist einfach spektakulär, hier zu spielen.
Doch die Nähe zur Küste wird für den Golfclub immer mehr zum Problem. Während das Dorf Borth von der neuen Meeresschutzanlage profitiert, wird der Golfclub nur durch eine alte, marode Holzmauer geschützt. An mehreren Stellen ist sie bereits durchgebrochen.
Springfluten und Stürme, vor allem im Winter, sind für uns wie russisches Roulette. Wenn Hochwasser und starke Winde zusammentreffen, sind die Schäden groß. Manchmal ist der Platz monatelang gesperrt, weil das Meer Wasser, Steine und Baumstämme angeschwemmt hat. Nach jedem Sturm hoffen wir inständig, dass alles in Ordnung geblieben ist. Aber oft steht der Platz tagelang unter Wasser. Und wo sonst Golfspieler sind, paddeln dann Kanuten. Das zeigt, mit welcher Naturgewalt wir hier zu kämpfen haben. Where we normally walk will be canoeing. So it gives you an idea of the force of nature.
And it's something we have to cope with. Haben Stürme den Platz erst einmal beschädigt, setzen ihn die Clubmitglieder in mühevoller, ehrenamtlicher Arbeit wieder instand. Langfristig könne das aber nicht so weitergehen, sagt Brian. Eine Erneuerung der Schutzmauer sei dringend nötig. Wir sind mittlerweile eine Weile gelaufen, aber es ist noch lange kein Ende des Golfplatzes in Sicht. Über 5 Kilometer zieht er sich an der Küste entlang, meandert mit den Dünen. Um seinen Golfplatz zu retten, versucht Brian, Einfluss auf die lokale Politik zu nehmen und hofft auf ein Einlenken. Von dem Konzept kontrollierter Rückzug, das die walisische Umweltbehörde für einige betroffene Regionen vorsieht, hat er natürlich gehört.
Wir hoffen, dass das bei Borth und Annisles nicht der Fall sein wird. Vor allem, weil ja schon fast 25 Millionen Pfund für den Schutz von Borth ausgegeben wurden. Wenn das Gebiet nördlich des Dorfes nicht geschützt wird, werden die 25 Millionen, die in den Schutz des Dorfes investiert wurden, umsonst gewesen sein. Denn wenn das Meer hier am Golfplatz durchbricht, wird das Dorf von der Seite und von hinten überflutet. Es ist sicher nur eine Frage der Zeit, bis das Projekt angegangen wird.
So it needs to be done. It's just when it will be done.
Zurück in Borth. Anthony Morris sitzt in seinem Lieblingscafé, das von seiner Freundin Gabrielle betrieben wird. Die beiden sind nicht nur Freunde, sie haben auch mehrere Jahre lang zusammen Musik gemacht. Sea Shanties, traditionelle Seefahrerlieder. Gabrielle dreht den Regler des CD-Players hoch. Gebannt lauschen die beiden ihre eigenen Musik. Sea Shanties waren rhythmische Arbeitslieder, um die Arbeit an Bord der Schiffe zu koordinieren. Der Sänger sang eine Zeile, die Mannschaft antwortete. Anthony bedeutet diese Musik sehr viel. Mit Mühe verkneift er sich eine Träne. Später gehen wir nochmal auf die andere Straßenseite, zu Anthonys Haus, 20 Meter entfernt. Seine Frau Linda bereitet in der Küche gerade Pizzateig für den Abend vor. Wir laufen die knarzende Holztreppe hinauf ins Obergeschoss. Anthony will mir zum Abschied noch einmal seinen Blick aufs Meer zeigen. Der Himmel ist grau, das Meer ist es auch. Unendliche Weite. Ich frage Anthony, was er denkt, wenn er hier zum Fenster hinausschaut.
It's just the mood of nature. It's good at wiping clean your head.
Es macht deinen Kopf frei. Es gibt nichts Konkretes.
There seems nothing specific.
Keinen Inhalt, keinen Anhaltspunkt.
It's mood and feeling.
Es ist einfach die Stimmung der Natur.
Without any particular
ein Gefühl.
Content, subject matter. And that's one of the delights of living in a place like this.
Und das ist eine der Freuden, an einem Ort wie diesem zu leben.
You're living in the world.
Du lebst in der Natur, solange noch etwas von ihr übrig ist.
So far as there's still any of it left.
Das waren Gesichter Europas. Wales unter Wasser, steigender Meeresspiegel und Küstenschutz. Eine Sendung von Philipp Lämmerich. Regie Simonetta Dibbern. Ton und Technik Martin Hoffmann. Redaktion Johanna Herzing. Eine Deutschlandfunkproduktion 2024.